Ich sollte zunächst ein paar Sätze zu meiner Person sagen. Sie sehen, 58 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, die ist inzwischen Lehrerin, auch schon einige Jahre aus dem Haus. Also das Thema haben wir schon so ein bisschen hinter uns, was da also heute Abend hier verhackstückt sein soll. Die fährt oft zu Vorträgen mit und hat dann oft auch gesagt, also Papa, was du da also so gesagt hast, nicht wahr? Sie wurde dann oft auch von den Leuten gefragt, wie das dann so ist zu Hause, wenn einer hier vorne steht, groß tönt, nicht? Gibt's ja. Und die Tochter sieht das dann unter Umständen etwas anders. Das ist ja drin. Ja, ich leite eine, wurde schon gesagt, eine evangelische Familienberatungsstelle und da stutzen Sie vielleicht schon. So viele Familienberatungsstellen gibt es in der Bundesrepublik noch nicht. Es gibt eine ganze Reihe Erziehungsberatungsstellen, Eheberatungsstellen und so weiter, aber keine ausgesprochenen Familienberatungsstellen. Meine Damen und Herren, hier hat sich ein ganz gehöriger Wechsel vollzogen. Ich darf das mal einstimmend sagen, weil das zum Thema gehört. Wir sind nämlich der Meinung, dass ein Problem, das ein Jugendlicher hat, nicht ein Problem ist, das er nur in sich selber hat, sondern dass das ein Problem ist der ganzen Familie. Noch vor 20 Jahren, 25 Jahren war das so, dass uns die Eltern ein schwieriges Kind schickten und sagten, Herr Rute, hier haben wir einen schwierigen Sohn, der ist konzentrationsschwach oder das ist ein Sündenbock der Familie oder der hat da dauernd Mädchengeschichten schon oder der betreibt Selbstbefriedigung und was weiß der Kuckuck und jetzt sehen Sie mal zu, arbeiten Sie mal mit dem. Die Eltern waren dann wieder weg. Die hauten ganz schnell ab, weil sie sagten, das ist ja nicht unser Problem, das ist ja ein Problem des Kindes. Und dann haben wir sehr oft festgestellt, wenn wir dann so ein Kind hatten und arbeiteten damit, wenn das wieder nach Hause kam, ging das alte Theater wieder los. Oder dass wir das eine Kind hinkriegten, dann wurde ein anderes Kind in der Familie krank. Wenn ein Kind ganz down war in den Leistungen und wir kriegten das Kind hin, auf einmal, und wir kriegten das so über die Mittellinie, da wurde ein anderes Kind in der Familie schwach und macht's auf einmal nicht mehr. Da haben wir gemerkt, Mensch, da stimmt doch etwas nicht. Und von daher gibt es seit vielen, vielen Jahren Familienberatung und Familientherapie. Das heißt nochmal, und damit sind wir mitten auch im Thema, Fräulein Tochter, Herr Sohn, Pubertät, Ablösung, Elternhaus. Wir haben es mit allen zu tun. Das heißt, wir sagen ja so frech, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist also nicht nur eine Vererbung, der hat das von Vater und Mutter geerbt, sondern der hat das erlebt. Der hat dieses oder jenes erlebt. Ein Sündenbock wird in der Familie zum Sündenbock. In der Familie wird er zum Sündenbock. Meist kommt ein anderes Kind ganz groß raus. Kennen Sie das? Verstehen Sie, der wird der eine, der Gerhard, oh, der wird dann gelobt. Ja, das ist ja also ein ganz toller Junge. Also nein, das ist ja... Also ganz toll, der Gerd, in der Schule, überall. Aber da muss ja doch einer daneben hauen. Und man wundert sich, wie das zustande kommt, wenn der eine so hochgeschraubt wird, wenn der eine so über den grünen Kreh gelobt wird. Ich sage das ein bisschen zugespitzt. Dann hat man oft mit einem anderen Ärger. Vererbt glauben wir überhaupt nichts von. Natürlich spielt auch die Vererbung eine ganz große Rolle. Aber das Abgucken. Kind 1 und 2 sind oft die verschiedensten Kinder. Kennen Sie das auch? Wer mehrere Kinder hat, 3, 4, 5. 1 und 2 haben die größten Gegensätze. Das soll nur Vererbung sein, glauben wir gar nicht so. Sondern wenn die eine Rolle besetzt ist, dann sucht das Kind die andere Rolle. Und diese Dinge, das wollte ich vielleicht vorstellungsmäßig nochmal gerade sagen, versuchen wir miteinander zu bearbeiten. Es geht nicht darum, das Kind fertig zu machen oder Vater und Mutter fertig zu machen. Das kann doch gar nicht meine Aufgabe sein. Sondern dass wir sagen, hört mal, ihr habt Schwierigkeiten bei euch in der Familie oder sie haben Schwierigkeiten. Können wir mal miteinander darüber reden? Wo liegen die? Wie empfindet das Kind sich in der Familie? Wie empfindet Mutter sich? Wie empfindet Vater sich? Und wo liegen da eventuell Fehler, die wir auch als Christen versuchen zu lösen? Mit christlichen Maßstäben. Und nicht von hier, verstehen Sie, so einfach mit Druck oder was, was in der Pubertät ja auch gar nicht mehr läuft. Ja, das vielleicht also zur Familienberatung. Sehr, sehr viele Sitzungen werden darum heute gemeinsam mit den Kindern gemacht. Wir machen keine Sitzungen allein mehr nur mit den Kindern, sondern mit den Eltern zusammen. Richtig verstanden. Nicht, weil die Eltern daran schuld sind. Nein, sondern die arbeiten Hand in Hand. Eltern und Kinder arbeiten immer perfekt zusammen. Perfekt zusammen. Darüber lohnt es sich zu reden. Wie man das macht, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es zurück. Verstehen Sie? Da arbeiten die richtig perfekt Hand in Hand. Auch Mann und Frau arbeiten immer perfekt Hand in Hand. Ich will ein dummes Beispiel sagen, da reden wir dann vielleicht morgen, übermorgen nochmal drüber. Wenn einer die Verantwortung trägt, kennen Sie das, trägt sie der andere nicht. Ist doch ganz klar. Das ist doch logisch. Wenn mir in einer Familie sagt, ich als Vater trage für alles die Verantwortung, das ist doch klar, dann trägt sie Mutter nicht. Die müsste ja auch dumm sein, wenn sie das täte. Wenn der Vater die alle auf sich nimmt und dann sollten die Kinder die Verantwortung übernehmen, das glauben sie doch selber nicht. Und das können viele Eltern überhaupt nicht begreifen. Verstehen Sie? Weil sie die Verantwortung übernehmen, das passt zusammen wie der Schlüssel zum Schloss. Überprüfen Sie das mal. Ich hatte heute eine Mutter in der Beratung, die sagte, gut, ich mache alles für das Kind. Ja, das ist ja alles verkehrt. Ich mache alles für das Kind, da kann man raten, was da rauskommt. Das Kind macht gar nichts. Das sagt die Mutter, ja, irgendwie ist unser Kind dumm. Das ist doch klar, dass das Kind dumm ist. Dummheit ist Intelligenz, wissen Sie das? So richtig sich dumm stellen, dazu gehört Intelligenz. Und manche Kinder können das großartig. Die haben so zwei verkehrte Hände, sowas gibt's überhaupt gar nicht, ja? Aber da macht die Mutter das, weil die das gar nicht angucken kann, wenn sie schon sehen, wie so ein Kind dabei anfängt. Dann sagt die Mutter, mach ich lieber selbst. Und das Kind triumphiert. Dann sag ich, ja, mach mal nicht, Hannemann, geh du voran. Wir sind mittendrin schon. Das wollte ich eigentlich als Einleitung gesagt haben. Fräulein Tochter und Herr Sohn, Pubertät, Ablösung aus dem Elternhaus. Kritisch möchte ich sagen, ich bin jahrelang Sexualpädagoge gewesen im Westdeutschen Jungmännerbund CVJM, da komme ich auch her. Und das ist eigentlich ein Schwerpunkt meines Themas auch, aber das habe ich heute nicht drin. Ich wusste nicht, dass so viele Jugendliche kamen, ich hatte mich innerlich ein bisschen auf die Eltern eingestellt. Jetzt sind aber Gott sei Dank, ich bin richtig dankbar, sehr viele Jugendliche da. Vielleicht machen wir es so, kommt was zu kurz, bitte melden Sie sich. Ich kann jetzt den Vorteil nicht mehr so aus der Lameng ändern. Verstehen Sie, ich habe hier so ein Manuskript, da möchte ich mich auch gerne dran halten, damit ich die Zeit einhalte. Verstehen Sie? Wollen wir mal sehen, wo wir hinkommen. Wenn etwas offen bleibt, auch nachher, und einige Jugendliche haben noch Lust, kommen Sie unten zusammen, dann sprechen wir unter Umständen Dinge an, die hier jetzt zu kurz gekommen sind. Und nun zur Thematik selbst. Pubertät und Adoleszenz, das ist eigentlich das umfassende Wort. Das Jugendalter nennt man eigentlich die ganze Zeit, wo Pubertät, Vorpubertät und Adoleszenz, die Heranwachsendenzeit, zusammengefasst sind. Sind in der Tat für die Eltern selbst, aber auch für die Jugendlichen eine ganz schwierige Zeit. Das wissen wir. Es sind die Jahre im Grunde des Umbruchs, könnte man sagen. Es sind auch die Jahre der Ablösung aus dem Elternhaus. Es sind die Jahre der geschlechtlichen Reifung. Das beginnt sehr früh. Es sind die Jahre der Selbstfindung, wo man auf dem Wege ist, sich zu finden. Und da geht das also los, manchmal bei den Jugendlichen, und der fängt an zu wachsen. Da passt also in nichts mehr rein, nicht? Schlackert da die Hände und die Beine so. Sie stehen sich dann selber so im Wege. Manche Jugendliche können das hervorragend überspielen. Die Eltern sagen immer, Mensch, der ist vielleicht selbstsicher, unser Sohn. Und wenn man da mal so richtig hinterleuchtet, ist er das überhaupt nicht. Das ist so richtig so, gibt an wie ein Pfund Sülze, sagen wir in meiner Heimat. So ein bisschen so mit Zigarette, macht einen guten Eindruck dann, so richtig selbstherrlich. Selbst der Mann. Ja, aber sie stehen sich unwahrscheinlich im Wege. Da will ich etwas zu sagen, sind oft linkisch und haben so viele Schwierigkeiten. Drei Entwicklungsabschnitte sind es streng genommen, die wir hier besprechen wollen. Ich will das jetzt nicht in Einzelheiten erzählen, aber ich will sie wenigstens nennen. Nochmal diese drei Entwicklungsabschnitte, auch vielleicht mit Zahlenangaben ganz kurz. Vorpubertät beginnt bei Mädchen schon mit 10,6 Jahren, ist eine Durchschnittszahl, 10,6. Bis 13, sehr früh schon, geht die Vorpubertät los, bei Jungen 2 Jahre später. Es ist sehr wichtig für Eltern, das zu wissen. Der Junge wird 2 Jahre später reif als ein Mädchen. Und darum sind viele Mädchen an manchen Fragen, auch des Sexuellen, viel stärker interessiert als die Jungs. Das wissen manche Eltern gar nicht. Das können sie ganz klar erkennen. Kleines Beispiel dazu. Mich laden oft Pfarrer ein in so die Konfirmandenkreise. Sie selber trauen sich nicht, so über Liebe und Sex mit Konfirmanden zu reden. Und wenn ich dann darüber gesprochen habe, dann biete ich an, wer noch bleiben möchte, unterhalten wir uns anschließend darüber. Was meinen Sie, wer bleibt? Immer die Mädchen. Die Jungs können sie zählen. Die sitzen doch manchmal, als wenn sie so sagen wollten. Also, ist ja ganz interessant, wovon du sprichst, aber noch nicht so ganz unser Bier. Aber bei den Mädchen ist das ganz anders. Die sind ganz hellwach dabei, ganz hellwach. Da geht's um Dinge, nicht wahr? Oh, da sind die voll da. Und wenn der Pastor denn auch nach der Stunde rausgeht, wenn die vorbei sind, dann stellen die Fragen, da können sie, kann ich aber nur sagen, da wundern sie sich aber, ja. Was da unter Konfirmanden Mädchen vor sich geht. Pauschal gesagt nochmal, das Mädchen ist einige Jahre eher dran, ist reifer und viel interessierter, das gleicht sie nachher wieder aus, das ist ganz klar, ja. Nicht, dass sie meinen, die Jungs blieben immer zurück. Nein. Also, so ist das nicht. Die holen ganz schnell auf. Aber es sind so einige Jahre, das muss man also wirklich wissen, das Mädchen 10,6, der Junge wird vor 12,4 im Durchschnitt nicht reif und dann erst 12,4 bis 14. Das eigentliche Alter der Pubertät bei Mädchen 13,0, bitte, das sind alles statistische Werte. Bitte stoßen Sie nicht an die Zahlen hinterm Komma, ja. 13,0 bis 16,6 beim Mädchen die eigentliche Pubertät, beim Jungen 14,0 bis 17. Die Schere wird schon wieder ein bisschen enger. Der Abschluss des Jugendalters bei Mädchen 16,6 bis 20. Ein Mädchen wird unter 20 überhaupt nicht reif, aber ein Junge auch nicht. Und die Jungen 17 bis 21. Es gibt eine ganze Reihe amerikanischer Psychologen, die sagen, vor dem 25., 26. Lebensjahr wird der Mann nicht richtig reif. Wenn wir jetzt fragen würden, und ich darf das mal frech formulieren, wann der zeugungsfähig ist, der jüngste Vater Europas ist 11 Jahre alt, das wollen wir nur festhalten. Und die jüngste Mutter der Welt ist 9 Jahre alt. Die jüngste Mutter der Welt. In Brasilien. Das ist denkbar. Das ist denkbar. Kommt hier in Europa ganz, ganz selten vor. Aber bitte, ein holländischer Junge hat mit 11 Jahren wohl der jüngste Vater, soweit man das also sagen kann, hat der ein Kind gezeugt. Das heißt also, Gott hat das zugelassen. Das müssen wir auch als Christen ganz klar sehen. Dass sehr früh der Geschlechtsapparat funktioniert, den uns Gott gegeben hat. Das ist ein Geschenk, dass wir ganz hoch und heilig und positiv sehen sollten. Es ist schlimm, wenn wir gerade als Christen immer diesen Teil unterm Bauchnabel, sagen wir denn, fui bebe darunter, und können das nicht akzeptieren, statt dass wir wirklich als bewusste Christen sagen, Gott hat uns so geschaffen. Und es hat mal einen Kirchenvater gegeben, der hat gesagt, wir sollten uns nicht schämen, die Dinge beim Namen zu nennen, die Gott sich nicht geschämt hat zu erschaffen. Wie ein tolles Wort. Verstehen Sie? Wir sollten uns nicht schämen, die Dinge beim Namen zu nennen, die Gott sich nicht geschämt hat zu erschaffen. Gott hat das geschaffen, Gott hat das gewollt. Glied und Scheide, Brüste, Lust, dass die damit verbunden ist, das hat Gott gewollt. Und wir müssen als Christen klar dazu Ja sagen. Nur wo es hingehört. Verstehen Sie? Das ist eine andere Frage. Aber dass wir das irgendwie runter machen, madig machen, als Christen, so, dann liegen wir als Christen, als Jünger Jesu schief. Das dürfen wir nicht tun und wir sollten das ganz ernst nehmen. Hier zurück zu den Zahlen. Das heißt also, der Abschluss des Jugendalters bei Mädchen 6,6 bis 20, bei Jungen 17,0 bis 21. Aber die eigentliche Reife liegt eine ganze Reihe Jahre später. Was ich sagen wollte, die Zeugungsfähigkeit, die ist sehr früh da. Und der Junge mit Alter von 14, 15, 16 Jahren, wenn der verkehren würde, ich darf das einfach mal so sagen, und ich hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen, der könnte ganze Bataillone von Frauen schwängern, wenn er das wollte. Rein technisch gesehen. Verstehen Sie das? Das hat Gott zugelassen. Und darum können Sie sich vorstellen, dass ein junger Mensch von daher in Schwierigkeiten reingerät, dass das so weit ist und wir sollten das nicht benutzen. Verstehen Sie das? Dass das wahnsinnig schwer ist, zu warten, sich zu enthalten, bis zur Ehe, wo Gott gesagt hat, ja, wenn wir verheiratet sind, dann soll das, dann darf das passieren, vorher nicht. Das ist unwahrscheinlich schwer. Und ich kann auch als Berater sagen, das höre ich ja eigentlich nun jeden Tag, wie viele auch feine junge Christen daran scheitern. Das muss ich also einfach sagen. Und das sollten wir auch sehen. Und ich möchte Ihnen als Eltern Mut machen, jetzt da nicht abfällig drüber zu reden, über diese Sünde, wo man sich so leicht drauf einschießt, alle Dinge, die mit dem Sexuellen zu tun haben, sondern dass wir da barmherzig sind. Gott hat das zugelassen. Nicht jetzt, wir schieben Gott das in die Schuhe. Verstehen Sie das? Aber das ist so, dass diese Kraft in uns da ist. Gott hat das gewollt, bei Jungen und Mädchen. Vielleicht haben Jungs da viel mehr Schwierigkeiten zum Teil als Mädchen. Aber täuschen wir uns nicht. Auch sehr viele Mädchen haben da wahnsinnige Schwierigkeiten in diesem ganzen Alter. Und darum ist die Reife zum Heiraten auch oft nicht unter 25, 26 gegeben. Das hat nichts damit zu tun zu den anderen Dingen, die machbar sind. Mit 18 sind wir schon mündig, verstehen Sie? Und die Eltern haben überhaupt kein Recht mehr, den Kindern noch was zu sagen, juristisch. Das muss man wissen. Und da liegt auch eine Schere dazwischen, dass da noch einiges fehlt. Das ist gar keine Frage. Das nochmal zu der Gliederung Vorpubertät, Pubertät, Abschluss des Jugendalters. Und das ist eigentlich die ganze Spannbreite, über die wir reden wollen. Was sagt uns diese entwicklungspsychologische Gliederung? Ich habe es gedeutet, das Mädchen kommt pauschal 2 Jahre früher in die Pubertät als der Junge. Das Mädchen ist viel eher reif. Das würde jetzt auch entwicklungspsychologisch heißen, wenn ein 17-jähriges Mädchen mit einem 17-jährigen jungen Mann zusammen ist, dass die große Schwierigkeiten haben können, weil der Junge noch gar nicht da ist, wo das Mädchen schon ist. Verstehen Sie? Und dass, wenn die jetzt mal etliche Jahre älter sind, dass da noch eine ganze Reihe Dinge passieren können, wo die sich völlig auseinander entwickeln. Verstehen Sie? Und die sind vielleicht beide, sie ist dann meinetwegen jünger, sagen wir mal, dann 22 und er wäre dann 25, 26, dann gleicht sich das wieder aus. Dann ist das wunderbar. Aber die Zeit dazwischen kann äußerst kritisch sein. Und sehr viele Lieben, Verliebtheiten gehen dabei in die Brüche, weil das junge Mädchen völlig falsche Vorstellungen hat und der junge Mann auch, dass die ein paar Jahre später ganz anders sind. Ganz kleines Beispiel von meiner Tochter. Die wollte mal nach dem Abitur Krankenschwester werden. Und nach 2 Tagen hat sie das hingeschmissen. Ist sie aus dem Krankenhaus abgehauen. Und da bin ich auch noch Dozent in dem Krankenhaus. Hat mich durchaus geärgert. Muss ich sagen. Und dann ist die Lehrerin geworden und ist als Lehrerin fertig und jetzt studiert die Medizin. Und jetzt ist sie in diesem Krankenhaus, wo sie damals angefangen hat, da macht sie jetzt zurzeit ein Praktikum. Und jetzt sagt sie, hat sie vor ein paar Tagen mit uns darüber gesprochen, weil sie zurzeit in Wuppertal lebt, für diese Zeit, diese 2-Monats-Praktikum da im Krankenhaus. Also wenn ich das betrachte, sie ist heute 27, wo ich heute stehe mit 27 und damals kurz nach dem Abitur, das sind 2 Welten, sagt sie. Ich bin jetzt viel reifer, ich sehe die Kranken, alles was da jetzt abläuft, in einem ganz anderen Licht. Und das ist nur ein ganz simples Beispiel, verstehen Sie? Und so könnte jeder sich hier fragen, der vielleicht jetzt schon so 24, 25, 26, 27 ist in der Kante und würde sich jetzt mal ehrlich fragen, ganz ehrlich, wo er mit 16, 17, 18 gestanden hat, was er für einen Wandel durchgemacht hat in dieser Zeit und würde das auch ruhig mal in der Jugendarbeit oder im Jugendkreis weitersagen, wie man sich fühlt und das ehrlich den Jugendlichen weitersagen, nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern ganz ehrlich, was da in einem vorgeht, das wäre hilfreich. Verstehen Sie? Würde ich Ihnen sehr Mut machen. Dann können unsere Jugendlichen viel leichter das kapieren, als wenn so ein alter Daddy wie ich da stehe, dem man sagt, naja, also, da kann ja nicht, ach, viel mehr mit los sein auf dem Sektor im Ganzen, verstehen Sie? Da wird dann das gar nicht mehr so ernst genommen, was der über sexuelle Dinge sagt unter Umständen, weil das nicht mehr für ihn aktuell ist, glaubt man. Das zweite Ablösungsalter. So, wir bleiben nun beim zweiten Ablösungsalter. So heißt das nämlich eigentlich ganz genau. Wir bezeichnen das auch so. Was denn lautet die Frage, was ist denn das erste Ablösungsalter? Meine Damen und Herren, liebe Geschwister, das ist das Alter von 1 bis 3. Das Trotzalter, das erste Trotzalter ist das erste Ablösungsalter. Und das zweite wichtige Ablösungsalter ist die Pubertät. Pubertät, Vorpubertät, auch noch der Anschluss daran, die Adoleszenz, sind ganz schwierige Entwicklungsabschnitte darum, weil also die Ablösung aus dem Elternhause hier sehr stark passiert, weil die Selbstständigwerdung passiert, weil eine sehr große Freiheitsbestrebung passiert, weil die Unabhängigkeitsbestrebung passiert. Und das gibt unglaublichen Ärger oft mit den Eltern. Das erste Ablösungsalter, das Trotzalter, das haben viele Eltern das fertiggebracht, das Kind noch ziemlich zu drücken und sagen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Viele Eltern kriegen aber das, was an Problemen in dieser ersten Zeit, in den ersten Jahren nicht bearbeitet worden ist, genau in der Pubertät wieder auf den Tisch. Das ist die Schwierigkeit. Und die Eltern, die das Kind fertig gemacht haben, ich will es mal etwas übertrieben sagen, in den ersten Jahren 1 bis 3, die haben wahnsinnige Probleme nachher in der Pubertät. Verstehen Sie? Weil da die Dinge so richtig wieder auf den Tisch kommen. Und eine ganze Teil der Eltern kriegen erst nach dem Abitur oft Schwierigkeiten mit den Kindern. Ich könnte Ihnen aus der Beratung eine ganze Reihe Eltern sagen, die sagen, also wir hatten ein wunderbares Kind. Also nein, bis zum Abitur, also es war ja toll, so lieb und so nie böse. Und wir hatten überhaupt keine Schwierigkeiten damit, ließ sich mit den Augen lenken. Ja, schon immer gefährlich, wenn sich ein Kind nur mit den Augen lenken. Das klingt positiv, ja. Ich sehe es gar nicht so positiv. Weil es dazugehört zu der Zeit, dass wir uns reiben. Wir müssen reif werden. Und bitte, ich spreche jetzt nicht nur für die Jugendlichen, sondern für Eltern auch, damit sie das verstehen. Der Jugendliche, der ist doch innerlich in dem Umbruch begriffen, wenn das Wort nicht so negativ klänge, halbstark. Dann würde ich das Wort gerne verwenden. Verstehen Sie, Sie sind keine Kinder mehr und sind noch keine Erwachsenen. Sie sind halbstark. Verstehen Sie? Sie liegen genau dazwischen. Und das ist genau die Problematik, weil sie nicht mehr Kinder sind, aber auch noch nicht stark. Sie sind halbstark. Aber leider ist das Wort so negativ besetzt im Gefühl, darum lasse ich das hier auch weg. Ist ganz klar. Aber es trifft eigentlich genau den Kern der Sache. Zurück hier zu dem Punkt, den ich gerade dran hatte. Es ist also die Pubertät das zweite Ablösungsalter. Und genau da liegen die Schwierigkeiten. Der Jugendliche will unabhängiger werden. Und jetzt gehen viele Eltern hin, die halten das noch nicht für gekommen und drücken ihn jetzt sehr stark. Und sagen, du bist noch zu jung und wir bestimmen und so weiter. Weil sie vielleicht folgenden Fehler gemacht haben, ihn bis dahin, 14, 15, 16, nicht da schon stückweise in diese Freiheit entlassen haben. Stückweise. Sie werden hier bei Ranulf Ruthe nicht erleben, dass der hier so der antiautoritären Erziehung das Wort redet. Davon kann gar keine Rede sein. Aber mir geht es darum, meine Damen und Herren, frühzeitig unser Kind stückweise mündig zu machen. Wer anfängt mit 16 und würde jetzt sagen, ja, jetzt wird's wohl langsam Zeit, dass wir das mal so ein bisschen auf die Mündigkeit hin entwickeln lassen. Was meinen Sie, was der für Schwierigkeiten kriegt? Verstehen Sie? Weil das Kind, das wird jetzt über die Stränge schlagen, weil es ja noch gar nicht gelernt hat, systematisch, Schritt für Schritt mit diesen Dingen fertig zu werden. Und darum ist diese Zeit so schwierig, weil hier das zweite Trotzalter, so nennen wir es auch oft, das zweite Trotzalter vorherrscht. Im ersten Trotzalter, das Kind sagt, Sie kennen das, das Kind sagt, nein, nein, ich will meinen Weg gehen. Ja. Und später in der Pubertät genauso, nicht wahr? Oh, da kommt es nur noch etwas dicker raus. Mit dem kleinen Kind wird man dann noch so eben fertig, aber mit dem Pubertierenden, der zeigt einem dann, was eine Hake ist, nicht? Und darum benutzen die Eltern dann einige Tricks, um damit fertig zu werden. Gegen diese Dickköpfigkeit und gegen diesen Eigenwillen und gegen diese Ablösung, so möchte ich das positiv sagen, fertig zu werden. Der Jugendliche braucht das, der muss sich abnabeln, der muss sich befreien. Und darum kommt diese Rebellion da rein. Was ist nochmal gefragt, der Sinn aller Ablösungsversuche? Ich will es nochmal mit Worten zusammenfassen. Der Jugendliche will und braucht größere Selbstständigkeit. Der Jugendliche will eine größere Freiheit, die gehört zu seinem Leben dazu. Wer einfach sagt, bis 18 behalte ich dich unter meiner Knute und jetzt kann ich nichts mehr machen, der wird sein blaues Wunder erleben. Wenn ein Jugendlicher mit Punkt 18 das Haus verlässt, keine Regel ohne Ausnahme, ist in der Regel in der Familie was schiefgelaufen. Das ist meine Erfahrung. Ich sage es nochmal. Wenn ein Jugendlicher mit 18 plötzlich Punktschlag, der ist 18 geworden, so, jetzt könnt ihr mir einen Puckel runterrutschen, so ungefähr, ihr Eltern, und verlässt das Haus, dann ist was schiefgegangen. Dann ist eine echte Ablösung zwischen Eltern und Kind nicht passiert. Weil das Kind sich jetzt brutal, weil es ja jetzt wirklich frei ist, loslöst. Ich hoffe, dass das richtig verstanden wird. Und darum sollte die Ablösung schon längst vorher Schritt für Schritt begonnen haben, sodass wirklich mit 18 das Kind echt mündig, echt im besten Sinne des Wortes emanzipiert. Emanzipatio, aus der Hand entlassen heißt dieses Wort. Das heißt reif sein können. Ich kann das Kind aus der Hand lassen, wo ich vorher die Hand drüber gehalten habe. Verstehen Sie? Das ist die Kunst. Noch ein paar Sätze dazu. Also der Jugendliche will größere Selbstständigkeit, will größere Freiheit, will mehr Unabhängigkeit, will eine größere Macht. Ist ja klar. Vorher immer unselbstständig. Er will eine eigene Macht. Er will ja auch mal auf eigenen Beinen stehen. Und dann sind wir dauernd dabei, du willst auf eigenen Beinen stehen, ja. Aber die primitivsten Dinge kannst du nicht. Oder so, verstehen Sie? Und machst du nicht. Er muss sich finden, auch als eigenständiger Mensch. Der Selbstfindungsprozess ist eine ganz wichtige Sache. Ein amerikanischer Therapeut fragt, warum sind die Jugendlichen so flegelhaft? Antwort, Zitat, die Zeit ist für Kinder und Eltern im Großen und Ganzen deswegen schwierig, weil der Jugendliche so unabhängig von den Eltern wird, dass er nicht mehr ohne weiteres durch Belohnungen und Bestrafungen kontrolliert werden kann. Meine Damen und Herren, es hat sich herumgesprochen, dass Bestrafungen im Grunde eine autoritäre Methode sind, wie man so sagt. Aber Belohnungen auch. Belohnungen sind auch autoritär. Ich kaufe mir einen Jugendlichen. Wenn ich ein Kind belohne, kaufe ich es mir und mache es mir abhängig. Machen wir uns das mal klar. Und es ist gar nicht so einfach, ein Kind ohne Belohnung zu erziehen. Oder wir müssen uns darüber, und zwar ohne finanzielle Belohnung, meine ich mal. Da müssen wir uns darüber unterhalten, was wir unter Belohnung verstehen. Dass ich es lobe, dass ich es ermutige. Du, ich finde es toll, was du gemacht hast. Deine Arbeiten, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Das ist eine ganz andere Form von Belohnung als 5 Mark für eine 1 oder so etwas daher. Die Kinder können sie ganz schön dabei kriegen. Ja, da habe ich genug von, die das machen. Nicht die dann sagen, ich war, oh, wenn du nicht willst, dann schreibe ich dir eben mal eine daneben. Ne? Und dann springen die Eltern im Sechseck, weil die ja dann so richtig sauer sind. Meist trifft es ja die Eltern viel härter als die Kinder, das kennen sie ja nicht. Das ist ja das große Thema. Und je härter die Eltern es trifft, hat das Kind die Eltern ja total in der Hand. Nicht? Das ist ja ein herrliches Mittel, wenn man da also mal so richtig so daneben, voll daneben haut. Das begreifen viele Eltern gar nicht, dass das ein Racheakt sein kann des Kindes, wo man dem Alten oder der, ich sage das jetzt hässlich, mal so richtig einen verpasst, nicht wahr? Ah, und da ist ja was los. Hier zurück. Und da sich die meisten Eltern, sagt dieser amerikanische Therapeut, in so großem Maße auf Belohnungen und Bestrafungen verlassen, reagieren Jugendliche mit sehr selbstständigem, widerspenstigem, aufsässigem und feindseligem Verhalten. Zitat Ende. Jetzt kommt aber in diesem Zusammenhang noch ein ganz wichtiger Gedanke hinzu. Das möchte ich ganz besonders den Eltern ans Herz legen. Sehr viele Eltern meinen, der Jugendliche hätte eine Wut auf sie selbst als Personen. Und sie nehmen dieses rebellische Verhalten ganz persönlich. Sehr viele Eltern sind schockiert, wenn die in die Beratung kommen, wie mein Kind mich behandelt. Und sie nehmen das persönlich. Und dieser Therapeut sagt, und ich stimme damit überein, das Kind rebelliert nicht gegen seine Eltern. Es rebelliert gegen ihre Macht. Und das ist ein Unterschied. Als Christ, möchte ich das mal so formulieren, Christus hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber wir schmeißen das leider immer in einen Pott. Er hasst die Sünde, aber nicht mich. Ich habe unzählige feinste Christen in der Beratung, die immer glauben, wenn sie eine Sünde begangen, sie wären jetzt von Gott verlassen und sie würden jetzt von Gott völlig verworfen. Das ist doch dummes Zeug, liebe Geschwister. Und ist theologischer Quark, ist das. Christus hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Er hat uns lieb. Und das ist so wichtig, einem Menschen zu sagen, der daran verzweifelt. Auch ein Kind zu sagen, nicht wahr? Du hast Murks gemacht, aber ich hab dich lieb. Aber die Sache, die du gemacht hast, kann ich niemals gutheißen. Das ist doch ganz klar. Verstehen Sie? Aber ich hab dich lieb. Aber wie viele Kinder glauben, mein Vater, der liebt mich nicht mehr. Meine Mutter liebt mich nicht. Wenn wir eine Familiensitzung machen, dann frage ich den Sohn, 13 Jahre alt. Ich sage, Bernd, darf ich dich mal fragen, wie wirtest du, haben deine Eltern dich lieb? Nein, sagt er, ganz kategorisch kommt das raus. Mein Vater hat mich nicht lieb. Ich sage, Bernd, wie kommst du da drauf? Ja, gucken Sie sich doch nur an, wie der handelt. Die Älteste zieht davor, nicht wahr? Die kriegt für alle Noten das und das und das und ich schreibe das und das, ich kriege überhaupt nichts. Der meckert an mir nur rum. Dann frage ich die Kinder, worüber wird denn abends bei Tisch gesprochen? Dann raufen sich die Kinder die Haare und sagen, Rute, es gibt nur ein Thema bei uns abends. Schule, Schule, Schule. Und das steht uns nicht hier, das steht uns da oben. Liebe Eltern, darf das mal sagen. Merken Sie was? Wenn wir nur darauf rum, wenn wir kein anderes Thema mehr haben, dann kommen wir nur immer ins Kritisieren. Und wenn unsere Kinder die Tür zumachen, wollen mit uns nichts zu tun haben, dass sie froh sind, auf ihrer Bude zu sitzen oder abzuhauen, dann dürfen wir uns nicht wundern. Ich kann alle Eltern verstehen, die ihr Kind zum Abitur hinhaben möchten, möglichst. Oder aber zu einem guten Hauptschul- oder anderen Abschluss, wo sie im Leben etwas sagen. Kann ich alles gut verstehen. Aber mit Kritik, da erreichen wir überhaupt nichts. Das muss unter uns klar sein. Da komme ich ja nochmal drauf zurück. Mir lag daran an diesem Wort, den Eltern zu sagen, aber auch den Jugendlichen. Der Jugendliche rebelliert nicht in erster Linie gegen die Eltern. Und darum ist auch meine Erfahrung, dass sehr viele Jugendlichen, die sich mit den Eltern total auseinandergesetzt haben, die aber wirklich buchstäblich auseinandergesetzt haben, dass die eines Tages alle zurückkommen. Wissen Sie, ich mache das ja nun schon fast 20 Jahre, diese Geschichte. Und habt ihr ja alle mitgekriegt, die so mal so waren in dem Alter. Und wenn nachher die Eltern mal wiederkommen oder ich halte Vorträge irgendwo in Kreisen und sagen, ach Herr Rute, Sie haben mir damals gesagt, Sie hatten wirklich recht, unsere Tochter, unser Sohn, die sind jetzt 22. Ach Herr Rute, wir haben ein wunderbares Verhältnis. Aber um 16, Herr Rute, das war die Hölle. Ja, ja, sagt der Jugendliche aber auch. Nicht nur die Eltern sagen das nicht, sondern das sagt der Jugendliche auch. So ein wichtiger Punkt, der leicht in der Pubertät passiert. Ich überspitze aus zeitlichen Gründen. Der Jugendliche wacht eines Morgens auf, dann ist er nicht mehr der gleiche wie ein Tag zuvor. Überspitzt formuliert. Er ist in die Pubertät gekommen und die Sexualhormone haben eine Revolution in ihm angerichtet. Und zwar nicht nur im körperlichen Bereich, sondern auch im seelischen Bereich, im geistigen Bereich. Der Jugendliche denkt jetzt ganz anders als vorher. Wie sieht das aus? Dann sagt er, wird er plötzlich radikal. Die wissen, wenn ein Jugendlicher radikal wird, nicht? Der sagt nicht, das ist schön. Wenn schon, dann sagt er, das ist irre schön. Oder, das ist nicht hässlich, das ist ätzend hässlich oder so. Das geht immer in die Radikalität und das hat was ganz Bestimmtes steckt da im Hintergrund. Der Jugendliche will sich finden, er ist noch nicht ausgewogen. Ein ausgewogener Mensch, der drückt sich ganz vornehm aus. Aber der Jugendliche, der wenn schon, der Lehrer, der ist nicht doof, der ist saublöd, bumsverlagert. Verstehen Sie, das hat immer Hand und Fuß, so richtig, ha, das muss knallen, nicht so. Wenn es nicht knallt, ist das nichts. Knallige Farben, das kennen Sie ja. Überall. Das gehört zusammen. Was ist da jetzt passiert? Der Jugendliche hat also in dieser Zeit also sehr stark diese Sexualhormonrevolution in sich erlebt. Und jetzt wird er radikal und die Eltern verstehen das gar nicht. Und jetzt passiert folgendes Gespräch am laufenden Band, dass die nebeneinander herlaufen. Da steht der Jugendliche und hier stehen die Eltern. So ist das, bevor sie in die Pubertät kommen. Stehen sich direkt so gegenüber, wunderbar, verstehen sich auch. Und jetzt passiert Folgendes, ich muss etwas anderes machen. So. Jetzt rutscht der Jugendliche, aber gleiche Ebene. Jetzt rutscht der Jugendliche durch die Pubertät plötzlich dahin, weil er ja in die Pubertät gekommen ist. Er ist ja nicht mehr der gleiche wie gestern. Und jetzt passiert was ganz Verrücktes, und das Wort können Sie wörtlich nehmen. Er glaubt nämlich, er stände da noch von gestern. Und die Eltern glaubten auch, er stände da noch. Und jetzt reden die Eltern dauernd dahin. Und reden mit ihm, als wäre er der Kerl oder das Mädchen von gestern noch. Reden aber immer dahin. Der steht aber da. Und der macht das genauso, der redet immer hier. Und dann sagt er in der Beratung, Herr Rute, mein Vater, der ist verrückt. Gehört sich ja nicht zu sagen, aber ich sag das mal. Sagt der Jugendliche. Ja, sag ich, verstehe das. Der ist nämlich hierhin gerückt, der ist tatsächlich weggerückt, der Vater. Der steht da denn nicht. Und dann kommt der Vater in die Beratung und sagt, Herr Rute, es ist ja unanständig, sowas zu sagen, aber mein Sohn, der ist verrückt. Ja, sag ich, das habe ich von Ihrem Sohn schon gehört. Der hat sich auch so ähnlich ausgedrückt. Und jetzt, wenn Sie das mal wörtlich nehmen und jetzt nicht diffamieren, dann müsste man sagen, jawohl, beide haben recht. Weil die verrückt sind, weggerückt sind, heißt das nämlich. Weggerückt sind von der Stelle, wo sie gestanden haben. Und dann passiert dieser. Die kommen überhaupt nicht mehr zusammen. Warum sind sie gegen uns, sagen die Jugendlichen? Warum reden wir einander vorbei? Wie viele Gespräche führe ich mit Jugendlichen und ihren Eltern? Hauptthema, wir reden aneinander vorbei. Verstehen Sie, warum? Weil der Jugendliche, ich sage es jetzt hässlich, die Alten nicht mehr versteht. Und die Alten aber den Jugendlichen nicht mehr verstehen. Verstehen Sie? Weil da innen und überhaupt was anders geworden ist. Dann sind da so viel Spannungen, so dass die aneinander vorbeilaufen. Und das halte ich für sehr wesentlich, das zu sehen. Fragen wir uns jetzt einfach mal ein paar Punkte, die ich mir überlegt habe. Was können wir tun? Und das richtet sich jetzt sehr stark auch an die Eltern, aber auch an die Jugendlichen. Die hören jetzt mit, dass sie selber überlegen, wenn diese Spannung da ist, was kann ich denn als Jugendlicher beitragen, dass dieses nicht passiert. Oder das Lied, was wir eben gesungen haben. Gib uns Frieden. Dass wir wirklich Frieden, dass wir befriedet sind. Dass wir auch zufrieden in der Familie sind. Dass wir miteinander etwas anfangen können. Dass wir vernünftig miteinander reden können. Ein paar Regeln. Erstens. Meine Damen und Herren, liebe Geschwister, die pubertäre Umstellung ernst nehmen. Erster Punkt. Die pubertäre Umstellung ernst nehmen. Ein ganz simpler Satz. Klingt so einfach. Verstehen Sie, aber einfach nur zu sagen, mein Kind ist in der Pubertät, darum ist es so schwierig. Das bringt überhaupt nichts. Das habe ich mir restlos abgewöhnt. Das ist so ein ganz blöder Satz. Da wird alles und nichts mit entschuldigt und helfen durch dem Jugendlichen damit überhaupt nicht. Verstehen Sie, oder wenn ich eben sage, nicht wahr, ich habe Jugendliche in der Beratung, die haben eine sogenannte MCD, eine minimale zerebrale Dysfunktionsstörung. Und ich würde einfach sagen, ja, weil das Kind also eine MCD hat, musste verstehen, kannst du das und das einfach alles nicht erwarten. Und darum kannst du mit dem Jugendlichen nichts machen. Dann habe ich ihn aufgegeben. Und genau das kann unsere christliche Einstellung nicht sein. Auch therapeutisch die Einstellung nicht sein. Sondern da ist eine Schwierigkeit. Wir wollen sehen, die Schwierigkeit, weil das Kind die hat, ist etwas größer im Umgang. Wir wollen sehen, wie wir damit fertig werden. Und in der Pubertät genauso. Einfach zu sagen, das ist eine Phase. So ein biologischer Phasenablauf. Und der hat so eine ganze Reihe Dinge, die musst du eben hinnehmen. Dann mache ich einfach so, da ist der Jugendliche, ich mache so. Musst du warten, bis er da raus ist, kannst du wieder reden. Nein, das ist doch völlig unmöglich. Sondern sich einstellen auf das, was da los ist. Das gilt aber für beide Parteien, wenn ich das sagen darf, ja?
Dass der Jugendliche, wenn er merkt, dass er in dieser Phase ist, dass er unzufrieden ist, himmelhoch jauchzt und zu Tode betrübt, nicht? Gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust geschossen, so oben und unten, sagen sie dann ja auch, heute bin ich high und am Morgen ist er down, völlig down. So, dann ist aber auch gar nichts mit denen los und die Eltern stehen da und schütteln den Kopf und kommen da nicht klar. Statt das ernst zu nehmen und ihn auf diese Weise jetzt den Jugendlichen, ja mit dem Jugendlichen wirklich ehrlich zu verhandeln. Die pubertäre Umstellung ernst nehmen, das heißt, diese seelische Labilität berücksichtigen, keine Vorwürfe machen. Oh, wie leicht wir auch gerade als Christen, verstehen Sie, die ja so sauber und so ehrlich und so gut und so anständig sein wollen. Das kann ich alles unterschreiben. Und darum, dass wir das nicht haben können, wenn unsere Kinder denn so lieblos und unanständig und so rau und was weiß ich nicht alles sind. Verstehen Sie? Oh, dann wird dann da kritisiert und so weiter. Es kommt gar nichts dabei heraus. Wir verschlimmern die Situation. Nur. Sich nicht in Streitgespräche einlassen. Oh, wie viele Eltern lassen sich in Streitgespräche ein. Sie wollen dann Recht haben. Dann sagt mir ein Vater, ich kann den Schwachsinn meines Sohnes nicht hören. So. Aber warum kann ich den Schwachsinn denn nicht stehen lassen, nicht? Warum muss ich denn dem Schwachsinn ausreden jetzt? Vielleicht ist es Schwachsinn. Vielleicht hat der Vater objektiv recht. Bloß, dass er dem jetzt den Schwachsinn ausreden will. Warum denn eigentlich? Warum kann er denn nicht mal vernünftig? Ja, da kann ich diskutieren, sagt der Vater. So ein Blödsinn, da kann ich nicht weiter zuhören, sagt dann der Vater. Warum kann ich denn nicht mal zuhören? Warum kann ich denn nicht mal sagen, Junge, kannst du mir mal sagen, wie du zu diesen Meinungen gekommen bist? Hilf mir doch mal, du, da habe ich es wahnsinnig schwer. Da bin ich also eine ganze Generation weiter, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Das darf ich ja sagen, das ist doch völlig in Ordnung. Aber dann bleiben wir beieinander. Wir werden uns unterhalten. Der Jugendliche, der nicht mit seinen Eltern redet, da haben Eltern und Jugendliche was falsch gemacht. Weil sie sagen, die Jugendliche sagt, ja, mit dem Alten kannst du nicht reden. Der ist völlig uneinsichtig. Da ist überhaupt nichts zu machen. Und der Vater sagt natürlich genau das Gegenteil. Mit dem Jugendlichen kannst du nicht reden. Beide haben recht, aber so kommen wir doch nicht weiter, verstehen Sie? Da ist doch auch christlich was falsch. Da ist doch geistlich was falsch. Da sind wir doch nicht barmherzig. Ich möchte den Punkt auch biblisch nochmal begründen. Meine Frau und ich waren mal in Wuppertal bei einem Theologieprofessor zu Besuch. Und da sagte der folgendes schöne Wort. Der Verzicht auf Rechtfertigung ist der erste Schritt zur Heiligung. Nochmal. Der Verzicht auf Rechtfertigung ist der erste Schritt zur Heiligung. Und ich glaube, ich muss in diesem Kreis nicht klar machen, was Heiligung ist, ja? Und was Rechtfertigung ist, heißt ja sich rechtfertigen, sich richtig stellen, das gerade stellen, das dagegen anargumentieren. Und genau das ist uns als Christen untersagt. Und das tun wir am laufenden Band. Ja, das war aber ganz anders. Und so, das hast du völlig falsch verstanden. Das ist aber so gewesen. Das gilt für den Jugendlichen und das gilt für den Erwachsenen. Liebe Geschwister, wenn wir das hinkriegen könnten und könnten sagen, ah Junge, so siehst du das. Das kann ich so gar nicht akzeptieren. Aber du hilf mir doch mal, wie du zu dieser Meinung gekommen bist. So siehst du das also. Merken Sie, dann bleiben wir beieinander. Dann machen wir uns nicht gegenseitig fertig. Ich halte diese Regel für sehr, sehr wichtig. Das pubertäre Verhalten ernst nehmen, sich nicht rechtfertigen an dieser Stelle. Hilf mir mal, wenn wir die Gesprächsführung sagen, wie siehst du die Dinge und nicht wie ich sie nur sehe, dann bin ich dauernd am Kritisieren. Was meinst du, Junge, dazu, zu irgendwelchen Dingen? Lassen wir ihn ernsthaft ran, dann redet er auch keinen Blödsinn. In dem Augenblick aber, wo wir dauernd alles kritisieren, was er sagt, da kommen nur harte Sachen raus, verstehen Sie? Dann kommen so kontroverse Gedanken raus und wir haben kein vernünftiges Gespräch. Oder aber, das ist die passive Art, die klingt so vornehm, der redet überhaupt nicht mit den Eltern. Nee, mit meinem Sohn kann ich reden. Dann sagen mir manche Eltern, der ist so ein Stiller. Naja, der ist still, weil er gelernt hat, nicht, wenn du den Mund aufmachst, kriegst du sowieso einen drüber. Das lohnt sich nicht. Und wenn er erst still ist, den zum Reden zu bringen, das ist mit das Schwerste, was es gibt. Das nur so nebenbei. Fragen Sie mal Lehrer, die ein ganz stilles Kind haben. Viele Erzieher meinen ja immer, ein sehr rebellisches Kind, das wäre schwerer zu behandeln als ein passives Kind. Ich sage Ihnen, dass ein passives Kind dreimal schwerer zu behandeln ist als ein äußerst rebellisches Kind. Das dürfen Sie mir aber abnehmen. Ein Kind, das einem Erwachsenen vor Schienenbein tritt, das ist sehr unangenehm und sehr unanständig. Das ist leichter zu behandeln als ein völlig passives Kind. Das ist meine zutiefst innere Überzeugung. Ein Kind, das aussteigt, ein Kind, das nicht mehr mitspielt, das machen Sie mir mal vor, wie Sie das behandeln, wie Sie das wieder hinkriegen. Das ist nämlich mit das Schwerste, was es in der Therapie und in der Seelsorge und in der Erziehung gibt. Die haben aufgegeben, verstehen Sie, aber völlig passiv. Die geben leere Blätter ab, ganz artig. Die sind seelenruhig, diese Leute. Da kriegen sie keinen Ärger mit, verstehen Sie. Die gehen sofort aus dem Zimmer. Aber das Schwerste in der Behandlung, das kann ich Ihnen sagen. Zweitens, Brücken bauen, statt zu sagen, du kannst mich alles fragen. Es gibt sehr viele Eltern, die meinen immer, wenn sie so von oben herab sagen, weißt du, Junge, ich bin auch mal jung gewesen. Du kannst mich alles fragen. Sie meinen tatsächlich mit dem Satz, jetzt kämen die Jugendlichen. Haben Sie das schon mal erlebt, dass die wirklich auf den Satz hinkommen? Fragen Sie mal die Jugendlichen, warum sie nicht gekommen sind. Soll ich Ihnen die Antwort geben? Weil sie sich nicht trauen auf diese Brücke, die keine ist. Ecken sprechen. Dass sie mal über die Dinge sprechen, die sie erlebt haben. Mal über Probleme, über Selbstbefriedigung. Haben wir den Mut als Erwachsene? Haben sie nie was damit zu tun gehabt? Seien sie glücklich. Ihr Kind hat aber wahrscheinlich sehr stark damit zu tun gehabt. Vielleicht heute noch. Unwahrscheinlich. Können wir darüber reden? Warum können wir denn eigentlich nicht darüber reden? Warum können wir denn als Jünger Jesu, darf ich uns mal so ansprechen hier, uns nicht hinstellen und sagen, Junge, da bin ich auch nicht mit fertig geworden. Das habe ich nie unter die Füße gekriegt. Oder ich habe das und das und das gemacht. Ich bin da und da gewesen. Da ist es besser geworden. Oder ich habe es bis zur Ehe nicht geschafft. Warum können wir das nicht sagen? Haben Sie Angst, dass Ihre Jugendlichen das nachmachen würden? Ich glaube gar nichts davon. Aber das ist eine Brücke, auf die man treten kann. Dann hat der Jugendliche Mut, weil er sagt, ich bin ihm entgegengekommen. Jetzt kann ich mit Vater und Mutter über die Dinge reden. Und wir wundern uns, dass er ganze Partien ausklammert. Und haben immer so eine schöne Erklärung dafür, ja, er geht ja wohl irgendwo anders hin. Hoffentlich geht er nicht auf die Straße. Und holt es sich da, auf schweinische Art, was Gott gemacht hat in all den Dingen. Und dann kommen schweinische Dinge dabei raus, verstehen Sie? Und wir hätten doch als Christen auch gerne, als christliche Eltern auch, dass wir wirklich über Dinge reden, die Gott gewollt hat, die Gott geschaffen hat. Und über die Gott sich freut bei uns Menschen. Brücken bauen heißt, dem Jugendlichen entgegenkommen an der Stelle. Auch wirklich mal über die eigene Kindheit und Jugend etwas sagen. Leider sagen mir viele Erwachsene, ich weiß da gar nichts mehr von aus der Zeit. Ja, ja, herrlich verdrängt. Weil sie daran ungern erinnert werden wollen, dass da manches auch gar nicht so astrein war, wie man so schön sagt. Heute sind sie Christen, aber möglichst beiseite, was da mal war. Kann ich alles verstehen? Die Vergangenheit soll auch für den Christen begraben sein. Aber wir können als Christen, verstehen Sie, unseren Kindern sagen, jawohl, damals nicht wahr, da war das nicht in Ordnung. Aber ich bin Christ geworden und bin damit fertig geworden oder dies oder jenes, dem bin ich aus dem Wege gegangen. Warum können wir das nicht sagen? Glauben Sie mir, der Jugendliche hat Vertrauen. Drittens, ein sehr wichtiger Punkt auch für Eltern, Grenzen setzen. Grenzen setzen. Eines der wesentlichsten Momente in der Familienberatung ist, dass wir Grenzen setzen. Ich könnte nur ein Beispiel von heute Morgen nehmen. Da war eine Mutter, die hat ihren Mann verloren, vor vielen Jahren, eine ganz junge Frau, an Heroin. Der hat Heroin genommen, tot. Jetzt hat sie mit drei Kindern sitzt sie da. Eine ganz weiche Frau. Gehört heute zur Freikirche, eine bewusste Christin geworden. Aber sie sagt heute Morgen, eine Schwäche habe ich. Ich bin so lieb. Und ich kann nicht, sie hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Da werde ich nicht mit fertig. Ich versuche es immer wieder mit Liebe. Sie meint, auch als Christen müsste man immer nur lieb sein, ja, immer so wie, nur mit Güte und dahinterherlaufen, nachgeben. Unsinn, kann ich nur sagen. Grenzen setzen, aber nicht mit 16 anfangen, liebe Eltern, sondern anfangen mit im ersten Lebensjahr. Verstehen Sie das? Jetzt werden viele fragen, ja, wenn ich das falsch gemacht habe, mit dem Jugendlichen reden, ehrlich sagen, Junge, hör mal, ich habe was falsch gemacht. Und deswegen erlebe ich dich heute, bitte, ich werfe dir das gar nicht in erster Linie vor, tyrannisch. Du spielst den Tyranni in unserer Familie. Du, aber ich finde das überhaupt nicht gut. Aber das liegt auch mit an uns. Lass uns mal darüber reden, was wir durchgehen haben lassen und du hast das brutal genutzt. Verstehen Sie, das passt doch immer zusammen. Sag rein, perfektes Zusammenspiel. Wenn Sie einen Tyrannen erziehen wollen, kann ich Ihnen einen Tipp geben. Sie müssen ihn nur verwöhnen, auch für die jungen Mütter und Eltern, die so Kinder haben, möchte ich Ihnen nur den Tipp geben. Sie müssen ihn nur verwöhnen. Sie kriegen einen brutalen Tyrannen, der später, glauben Sie es mir, über Leichen geht. Glauben Sie es mir. Ich mache 20 Jahre Beratung. Ich weiß, wovon ich spreche. Der sicherste Weg, oder ein zweiter sicherer Weg ist eine Schaukelpädagogik. Mutter sagt ja, Vater sagt nein. Kennen Sie das? Ja? Wir sitzen viele da in einem Boot. Ich kenne mich auch, da ganz genau. Wollen uns gar nichts vormachen, ja? Aber können Sie es verstehen? Vater sagt ja, Mutter sagt nein. Was soll das Kind denn eigentlich machen? Haben wir uns das mal klar gemacht? Dass erstens mal das Gewissen dieses Kindes in die Binsen geht, bei der Erziehung ist auch logisch. Ja? Das Kind kann kein klares Gewissen kriegen. Denn Mutter sagt ja, Vater sagt nein. Stelle ich mich auf die Seite des Vaters, habe ich die Mutter gegen mich. Stelle ich mich auf die Seite der Mutter, habe ich den Vater gegen mich. Also handle ich überhaupt nicht. Denn die sind ja sowieso verschiedener Meinung. Das lohnt sich doch gar nicht. Ich würde das Kind auch für dumm halten, wenn es das täte. Und da müssen sich erstmal die Eltern drüber klar werden, die beiden, wo sie stehen, wie sie da miteinander umgehen wollen. Haben die Eltern aber Eheschwierigkeiten? Ja? Können Sie sich vorstellen, was da abläuft? Und darum sind sehr viele Erziehungsprobleme Eheprobleme. Nochmal, sehr, sehr viele Erziehungsprobleme sind Eheprobleme. Weil da Mann und Frau, auch unter Christen, da bestimmt der Mann, das klingt gut biblisch, ja? Und die Frau geht immer einen unteren Weg. Nur Papa bestimmt. Und dann kommt der Sohn, der redet aber nicht mit Papa, weil er ganz genau weiß, mit dem kannst du nicht reden. Aber mit Mutter. Mutter, hör mal zu. Ja, so würde ich es ja auch nicht sagen, wie Papa das macht, sagt Mutti denn nicht. Also ich verstehe dich ja, aber du musst auch verstehen, ich bin ja schließlich mit ihm verheiratet und so geht das ja auch nicht. Tja, alles klar, was da abläuft? Wie das Kind denkt und wie das Kind sich fühlt. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber nehmen Sie die Nuancen mal. Ein Kind, das ein Problem über die Mutter regelt, ist nicht ehrlich. Und die Mutter genauso. Man sollte sofort klären, du Birgit, bist du einverstanden, dass wir das heute Abend bei Tisch, wenn Vati da ist, gemeinsam ansprechen? Nein, mit Papi darf das nicht wissen. Oder auch umgekehrt, das gibt es ja auch, ja. Der weiche Papi. Gibt es ja auch. Da gibt es genügend von, auch in unserer Gesellschaft. Ja, Grenzen setzen. Und da beginnt es auch. Ganz klare Grenzen setzen. Wer bestimmt, wann, wo, wie? Wissen unsere Kinder, wie sie dran sind? Und das beginnt eben nicht mit 10, 12, 14. Das beginnt im ersten Lebensjahr. Das beginnt, wenn das Kind 6 Wochen alt ist. Manche Eltern machen, die wissen das, könnte ich bald sagen. Ein 6 Wochen altes Kind kann eine Mutter tyrannisieren. Wer hier ein kleines hat, weiß das ja. Dieses 6 Wochen altes Kind hat den Bogen raus, das weiß ganz genau, wie es aufdrehen muss, verstehen Sie? Und die Mutter springt. Das war das Kind instinktiv begriffen. Schon nach 14 Tagen auf der Welt. Schon nach 14 Tagen auf der Welt. Könnte ich Ihnen Beispiele für erzählen, ich lasse es hier jetzt weg. Einfach aus zeitlichen Gründen. So scharf reagiert ein Kind. Nicht nur mit hier, sondern instinktiv. Das ist wieder dieses perfekte Zusammenspiel. Wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es zurück. Da hat ein Mensch ein genaues Gefühl dafür. Und da müssen wir aufpassen, was wir da tun. Und wie der andere sofort voll da reinschlägt, ja? Auch in der Ehe, überall. Grenzen setzen. Es gibt diffuse Grenzen, das sind also unklare Grenzen, da weiß man nie, wo es lang geht. Es gibt starre Grenzen, wie die DDR-Grenze, das ist eine starre Grenze, das ist eine Todesgrenze, die ist furchtbar. Und es gibt eine klare Grenze, man weiß also genau, wo es lang geht. Keine Härte, keine autoritäres Verhalten, da bin ich gegen. Aber klare, konsequente Dinge. Wenn ein Kind von klein auf weiß, was da gelaufen ist, kriegen sie auch weitaus weniger Schwierigkeiten in der Pubertät. Da brauchen sie auch keine Gewalt anwenden, denn da wird geschrien oder sonst was. Schreien ist immer Schwäche, das wissen sie ja. Ein Vater, der schreit, ist schwach. Ein Lehrer, der schreit, ist schwach. Können Sie sich immer darauf verlassen. Fragen Sie nach, ob das stimmt, was ich hier gesagt habe, dann weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Fange ich an zu toben, ja. Das ist immer Hilflosigkeit. Dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Wenn ich genau weiß, wo es lang geht, und wenn ich ganz genau weiß, was ich will, dann sage ich, weißt du, Bernd, guck mal her, darüber wollen wir beiden uns jetzt mal unterhalten. Ruhig, sachlich, von partnerschaftlich, aber klar. Grenzen setzen. Viertens, wir führen hilfreiche Gespräche, wenn wir uns gegenseitig achten. Was geschieht, machen Sie sich das auch einen Augenblick klar, wenn ich mein Kind nicht achte. Was ich eben gerade sagte, wenn ich schreie, achten Sie dann Ihr Kind? Nein, ich glaube es nicht. In dem Augenblick achten Sie Ihr Kind nicht. Dann haben Sie eine solche Wut auf das Kind in dem Augenblick. Das wollen Sie natürlich nicht, Sie haben es aber. Und aus Hilflosigkeit schreien Sie. Wo stehen Sie? Da steht das Kind. Da stehen Sie. Sie stehen nicht da. Nein, da stehen Sie. Unter dem Kind. Und beides darf nicht sein. Die Eltern sollten nicht dastehen. Die Eltern sollten nicht dastehen. Aber auch das Kind, das muss ganz klar gesagt sein, sollte wieder dastehen. Manipuliert die Eltern, die finde ich also furchtbar. Kommt aber viel häufiger vor, als wir glauben, dass Kinder Eltern manipulieren. Die stehen da. Und das Kind sollte nicht dastehen. Da sollten wir stehen. Da sollten wir. Eltern und Kinder. Und das hat was mit Grenzen zu tun, das war der vorige Punkt. Und hier, wir achten uns gegenseitig. Glauben Sie mir, wenn ein Vater hier sitzt, der sein Kind in jeder Situation achtet, der wird ihm ganz anders begegnen. So mache ich es fertig. Dann mache ich das Kind fertig, ja? Oder ich schreie hier unten, wenn ich hilflos bin. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt gehe ich zur Beratung, du kommst in die Erziehungsanstalt oder so irgendwas, ne? Ja, dann weiß man nicht weiter. Nein, wir wollen von klein auf an klare Dinge sagen, die auch eingehalten werden. Und dafür sorgen. Mit 15, 16 plötzlich Gewalt anwenden, läuft überhaupt nicht mehr. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, Eltern, die sich durchsetzen wollen mit 15, 16 gewaltsam, werden in 90 zu 10 Fällen, das ist meine Erfahrung, den Kampf verlieren. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Weil das Kind tausendmal mehr Möglichkeiten hat, sich durchzusetzen als die Eltern, verstehen Sie? Weil es das auf destruktive Art machen kann. Und ich spreche hier zu Christen. Wir dürfen ja gar nicht unanständige Methoden benutzen, verstehen Sie? Aber das Kind darf. Nicht, weil ich sage, das Kind darf das, sondern wer bin ich, dass ich das sage? Nein, das nimmt sich das Recht. Verstehen Sie, das ist der Punkt. Wie führen wir hilfreiche Gespräche? Indem wir uns gegenseitig achten. Wenn ich immer darauf achte, dass mein Verhältnis so ist zum Kind und das Kind auch sich hier fühlt, glauben Sie mir, dass vernünftige Gespräche kommen. Da kann es Diskussionen geben, das macht doch gar nichts. Das wollen wir doch auch. Das Kind, habe ich vorhin schon mal gesagt, soll sich reiben. Es muss sich finden. Es braucht ein Gegenüber. Unsere Tochter hat mal gesagt, da hatten wir Besuch von meiner Mutter. Und meine Mutter ist so eine sanfte Frau. So eine Liebe, ganz Liebe. Und dann sagte sie, was geht das bei euch laut zu? Und dann sagte unsere Tochter, Oma, das brauchen wir, sagte sie. Meine Frau ist auch Beraterin wie ich. Wir können natürlich ganz gut zu Wort kommen. Und unsere Tochter aber auch, das kann ich Ihnen sagen. Ja? Die hat das trainiert. denn sonst wäre die untergegangen bei den zwei Erwachsenen. Sie verstehen, wenn einer glaubt, einer hätte vier Kinder, das wäre viel schwerer als mit einem Kind, der täuscht sich. Ein Kind, zwei Erwachsene, verstehen Sie? Die Kinder können sich untereinander stark machen, ja, aber hier, ein Kind steht zwei Erwachsenen gegenüber. Und da müssen wir darauf achten, dass wir das Kind respektieren und dass das Kind uns respektiert. Und da wird gesprochen bei Tisch, Abendgespräche, Abendessen dauerte bei uns mindestens eine Stunde. Da wurde gesprochen über alles, was anlag, verstehen Sie? Auch über Dinge, die daneben gingen und so weiter. Dann haben wir uns darüber unterhalten, war wunderbar. Da wurde auch gerungen. Da wurde auch gekämpft, aber selbstverständlich. Aber niemals ist das passiert, dass wir in Krach alle drei auseinandergegangen sind. Das hat es nicht gegeben, meine Frau ist Zeuge, die da hinten sitzt. Verstehen Sie? Und ich sage nochmal, es hat manche Auseinandersetzungen gegeben, aber selbstverständlich. Die gehören dazu, auch unter Christen. In meiner Bibel steht nicht, ihr dürft nicht zornig werden. Das steht in meiner Bibel nicht drin. Aber in meiner Bibel steht, wenn ihr zornig werdet, lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Das ist der springende Punkt. Bevor schlafen geht, die Sonne weg ist, muss das bereinigt sein. Kennen Sie das auch in der Ehe? Und nicht sie liegt da und er da und jeder motzt vor sich hin und sagt, ja, du bist angefahren, ich warte bloß darauf, wann du kommst und so. Nicht? Oder in Freundschaften, junge Leute, Junge und Mädchen, Mädchen und Mädchen, Junge und Junge, die eng befreundet sind, gibt es doch überall Krach. Das ist doch nicht schlimm, dass wir uns wieder versöhnen. Als Christen vergeben können, versöhnen. Was ist das für ein inhaltsreiches Wort, ja? Wenn wir das können, das ist das Entscheidende. Hilfreiche Gespräche. Aber sie beginnen, dass wir uns gegenseitig achten. Wer sein Kind achtet, dann kann, meine Tochter hat viele Dinge gemacht, mit denen ich nicht übereinstimme. Aber ich habe immer mein Kind geachtet. Ich habe gesagt, Lydia, stimme ich überhaupt nicht mit überein, was du machst. Aber du entscheidest. Die wollte mit 18 Jahren hergehen, und das, ich sage Ihnen nochmal, das ist ein starkes Mädchen, sage ich Ihnen. Die ging mit 18 her, sagte, Papa, willst du eine Unterschrift haben, dass ich alle Verantwortung abtrete und du führst die weiter? Ja, ich sage, das möchtest du wohl gerne. Was glaubst du, wie froh ich bin, dass du 18 bist und ich keine Verantwortung mehr trage? Und darauf haben wir hingelebt, aber seit Jahren. Für jede Sache hat meine Tochter den Kopf hingehalten. Wir sind mit 14 angefangen, nicht wahr, und haben ihr 500 Mark im Jahr gegeben für Kleidung. Die musste sie selber kaufen. Klingt sehr viel, ja, wenn man so hört, 500 Mark. 500 Mark musste ich haben. Da ist alles drin, Strümpfe, Schlüpfer, Büstenhalter, alles. Unsere Tochter sah diese Dessous da überhaupt nicht, denn das ist ja uninteressant, die sieht ja keiner. Aber die schweren Dinge, die sie gerne haben wollte, wir haben gesagt, Lydia, du brauchst für den Winter einen Mantel. Sie hat sich mit 16 ein Cape gekauft im Winter. Sie hat so ganz blonde Haare, so ein ganz dünnes Cape, so sah so gut drin aus. Doch. Aber es war kein Wintermantel. Und wir haben gesagt, Lydia, von uns, das muss ganz klar sein, denn du trägst die Verantwortung selber, kriegst keinen Wintermantel. Aber Kinder sind ja clever, viel clever als wir glauben. Sie hat auch keinen gekriegt von uns. Aber als es dann so Weihnachten wurde, schon lange Zeit vorher, ging sie zur Oma und sagte, du Oma, ich weiß ein wunderbares Geschenk für dich. Bei C&A, da gibt es so Jacken, die sind so gestrickt, die gehen bis in die Kniekehlen. Wunderbare Sachen, kosten 99 Mark. Passt genau unter mein Cape. Da war die Sache komplett. Ich sage Ihnen, von uns hätte sie keinen Wintermantel gekriegt. Sie mögen das für grob halten. Ich sage Ihnen nur, wo es langläuft, ja? Was glauben Sie, wir hatten überhaupt keinen Ärger mehr, als wir das Geld für Kleidung gegeben haben. Gab es überhaupt keinen Ärger mehr. Vorher war immer, komm, Papa, das noch, Mutti, das noch. Kennen Sie das? Die Kinder so, noch ein paar Schuhe und dies und jenes so alles. Überrechnen Sie mal aus, was ein Kind pro Jahr kriegt, geben Sie es ihnen. Geben Sie ihnen die Verantwortung. Fangen Sie ein halbes Jahr an. Brauchen Sie nicht ganze 500 Mark geben, können Sie noch mal ausrechnen, wie das ist. Für das erste halbe Jahr, aber das Kind trägt die Verantwortung. Kleines Beispiel dazu, als das anfing, weiß ich nur ganz genau. Meine Frau und ich gingen mit unserer Tochter zum Kirmes. Wie das immer so war, ein Kind will natürlich alles haben am Kirmes, ja klar. Überall fahren. Da haben wir gesagt, das bin ich leid. Wir haben gesagt, pass auf, Lydia, die war 5 Jahre alt. Hier hast du 3 Mark. Kannst du mitmachen, was du willst. Ja, aber ich kenne das gar nicht. Ja, sagst du, dann lernst du es. Dann, sie wollte unbedingt, sehe ich dann noch, die Pferde, sie liebt Pferde, auf dem Pferd. Vorher hätte sie gesagt, Papa, ich will da reiten. Jetzt sagte sie, Papa, was kostet das? Ich sage, eine Mark. Also, das sind so drei Haste, so eine bist du dann los. Dann hat sie sich dahingestellt, guckte, die liefen dann nur dreimal rum. Was sagt sie? Dreimal rumlaufen, eine Mark? Mach ich nicht, sagt sie. Ich habe meine Frau nur angestoßen, ich kann mich nur genau daran erinnern. Das war ein Lernvorgang für das Kind. Das hörte alles auf. Die brachte nachher Geld wieder mit zu Hause, hat sie für die Oma, hatte sie noch Lakritz gekauft, fand ich ganz toll. So früh wie möglich anfangen, die Verantwortung wegzugeben, statt immer, ich trage die Verantwortung. Die kann noch nicht rechnen. Natürlich kann sie noch nicht rechnen. Das sollen sie ja gerade lernen. Ne? Aber die Kinder wissen ja alles. Die Uhr kennen sie noch nicht. Ja, aber wenn sie wissen, wann Krimi sowieso läuft, nicht? Also wenn sie noch nicht die Uhr kennen, also die, das haben die im Gefühl, sind die wieder auf der Straße, wenn der Zeiger da steht, dann sind die da, können sie drauf verlassen. Das sind die konzentrationsstarken Kinder. Nicht? Und die kommen dann in die Beratung, die Eltern sagen, unser Sohn ist so konzentrationsschwach. Ja, wenn es um Mathematik geht, aber nicht, wenn es um Asterix oder so irgendwas anderes geht. Dann wissen die auf Seite 19 oben links, was da steht. Nur ein Beispiel dafür, dass von 100 Fällen Konzentrationsschwäche, ich will das nur mal am Rande erwähnen, in 90 Fällen Konzentrationsschwäche Desinteresse ist. Das ist was ganz anderes, ja. Aber keine Konzentrationsschwäche. Der vierte Punkt lautete, wie führen wir hilfreiche Gespräche, wenn wir uns gegenseitig achten? Wir führen hilfreiche Gespräche, wenn wir uns gegenseitig achten. Ich möchte Ihnen so gern das Beispiel von Lukas 15 erzählen, was das heißt, sich gegenseitig zu achten. Nur in Stichworten. Mit der Geschichte haben ja viele Eltern Schwierigkeiten. Ja? Da kommt ein Sohn, der sagt zu seinem Vater, ich bin's hier leid, diese Atmosphäre gefällt mir nicht, ich gehe. Und jetzt erlebt man was ganz Verrücktes. Man sollte eigentlich meinen, das müsste da stehen, der Vater würde den jetzt ins Gebet nehmen und würde mit dem reden. So geht das nicht, Junge. Und so weiter und so weiter. Da steht er überhaupt nicht. Da steht, der ließ den ziehen. Ohne Kommentar. Der respektierte den Sohn. Der hat den voll respektiert, aber voll geliebt auch. Merken Sie den Unterschied? Nicht hier, der hat da gestanden, der Vater. Der hat sich auch nicht dahingestellt. Hat gesagt, das ist ja verrückt. Jetzt bin ich machtlos. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Nein, der ist da stehen geblieben. Hat gesagt, Junge, da bin ich nicht mit einverstanden, wird er vermutlich gesagt haben, aber ich respektiere das. Und hat ihn gehen lassen. Aber er hat auf dem Balkon gestanden, Tag für Tag, in dieser Liebe hat drauf gewartet. Ich will das kurz machen. Da können wir viel draus lernen. Und da machen wir unglaubliche Fehler. Indem wir die fertig machen und dann reinreden und überzeugen und argumentieren. Und es wird immer schlimmer. Nein, ich respektiere die Haltung des anderen. Und dann wird er sich das überlegen, was er macht. Fünftens. Eine gelungene Ablösung ist die Krönung unserer Erziehung. Eine gelungene Ablösung ist die Krönung unserer Erziehung. Das Ziel der Erziehung ist, sagt ein Pädagoge, sich überflüssig zu machen. Die Lösung zwischen Kind und Eltern ist ein natürlicher und allmählicher Prozess, der sehr früh beginnt. Und darum heißt es in der Bibel, also wird ein Mann oder ein Mensch Vater und Mutter verlassen, steht da. Und die beiden werden ein Fleisch sehen. Das, liebe Geschwister, ist Gott gewollt. Und wer die festhält, wird dafür bestraft. Den Nachsatz sollte man sagen. Pastor Scherer vom Evangeliumsrundfunk sagt immer, Vater und Mutter, Eltern und Kinder, die sollten mindestens 3 Kilometer auseinander wohnen. Das wäre eine gute Entfernung. Verlassen steht da. Nicht im Stich lassen. Das vierte Gebot wird von Christen respektiert, liebe Geschwister. Aber verlassen. Und wenn nicht häuslich verlassen, dann innerlich verlassen. Aber hundertprozentig abgenabelt sein. Wehe, wo die Schwiegermutter da reinredet. Oder die eigene Mutter. Ich kann alles sagen, aber nicht mehr reinreden. Das ist ein Unterschied. Und das ist sehr wichtig. Und das ist biblisch richtig. Und hoffentlich haben wir das kapiert. Sie glauben nicht, wie viele Schwierigkeiten wir dadurch kriegen. Ich will ein kleines Punkt sagen, da kommen wir nächsten Tagen drauf zurück. Wissen Sie auch, dass die Haupteheschwierigkeiten heute nicht nach dem siebten Lebensjahr liegen? Nicht? Das verflixte siebte Jahr. Nein, wissen Sie, wo die liegen? Die Haupteheschwierigkeiten? Zwischen dem 19. und 25. Ehejahr. Wissen Sie warum? Wo die Kinder aus dem Hause gehen, unser Thema. Da liegen die Haupteheschwierigkeiten. Was glauben Sie, wie viele Ehen da auseinandergehen? Weil Vater und Mutter was falsch gemacht haben. Die waren sehr lieb, haben sich nur um die Kinder gekümmert. Wenn eine Mutter mir sagt, ich habe mich in erster Linie nur um die Kinder gekümmert, dann hat sie alles falsch gemacht. Der Regelsatz lautet, erst kommt die Ehe und dann kommt die Familie. Das ist Gott gewollt. Die Familie löst sich auf, aber nicht die Ehe. Mit meiner Frau möchte ich alt werden, wenn Gott das schenkt. Ja? Ob ich mit meiner Tochter alt werde, das weiß ich nicht. Wir haben ein wunderbares Verhältnis. Aber damit rechne ich nicht. Verlassen steht da. Freigeben können wir das? Kennen Sie die Schwierigkeiten? Ich nehme den letzten Punkt. Den anderen annehmen, wie er ist. Ein ganz simpler Satz. Den anderen annehmen, wie er ist. Können wir das? Die Kinder, die Eltern. Die Eltern annehmen, wie sie sind, nicht dauernd kritisieren. Hätte ich doch andere Eltern, wenn ich eine Mutter hätte, die so und so und so und so wäre. Ja, das sind fromme Wünsche. Können wir als Jugendliche die Eltern annehmen, wie sie sind? Können wir Gott dafür danken, so wie meine Mutter ist? Ich sage nicht zu allem Ja und Amen, verstehen Sie? Nein. Aber kann ich dafür danken? Und die Eltern, können die Eltern die Kinder annehmen, wie sie sind? Liebe heißt, das ist biblisch. Ich liebe dich, wie du bist, nicht wie du sein solltest. Das ist völlig unbiblisch. Nochmal. Liebe heißt, ich liebe dich, wie du bist, nicht wie du sein solltest. Annahme bedeutet, Liebe bedeutet, den anderen annehmen, wie er ist. Mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen, mit seinen Eigenarten, mit seinen Macken. Wenn Sie ein behindertes Kind haben, müssen wir das nicht annehmen, wie es ist? Ja, wenn wir da dauernd dran rummosern, ich hätte gern ein gesundes, ich hätte gern ein Kind mit einem gesunden IQ, Intelligenzquotienten. Natürlich wäre das wunderschön, wir haben es aber nicht, unter Umständen. Jetzt muss ich doch diesen Menschen aus Gottes Hand nehmen und jedes Kind nehmen, wie es ist. Aber wir wollen das verändern. Können wir es nicht erstmal hinnehmen, und das ist Liebe. Glauben Sie mir, darum habe ich den Punkt an den Schluss gestellt und der ist mir sehr wichtig. Wer sein Kind lieben kann, wie es ist, der wird weniger Schwierigkeiten haben. Ich hatte gestern ein Ehepaar da, ganz hochgebildete Leute, die also aus ihrem Kind was machen wollten. Und immer dahinter gesessen haben, was sie daraus machen wollten. Und jetzt tut der Junge es überhaupt nicht mehr. Jetzt wollen sie ihn in die Rudolf-Steiner-Schule schicken, und er ist überbegabt, der Sohn. Aber der Vater und die Mutter haben dahinter gesessen. Und solange er im Mittelpunkt stand und der Beste war und der Vater und die Mutter uneingeschränkt dieses Kind loben konnten, da war der prima. Und als die Leistungen plötzlich so ein bisschen nachließen, da wurde die Kritik immer größer. Und je größer die Kritik, desto Leistung wurde die Leistung immer schwächer. Und jetzt ist er ausgestiegen. Jetzt tut das überhaupt nicht mehr. Und was sagt der Junge? Meine Eltern mögen mich überhaupt nicht mehr. Dabei war Papas Liebling. Den anderen annehmen, wie er ist, und das können die Eltern nicht. Und darum haut er daneben, total daneben. Der Aussteiger, meine Damen und Herren, nach meiner Erfahrung, darüber können wir gerne streiten, wenn Sie da anderer Meinung sind, ist immer ein ehrgeiziges Kind. Nochmal den Satz. Ein Aussteiger ist immer ein ehrgeiziges Kind. Ich warte auf den Gegenbeweis bis heute. Wissen Sie, was das heißt? Da ist einer ausgestiegen, der nicht mehr mitmacht, der aber unglaublich hohe Ziele gehabt hat. Wo auch immer. Sonst wäre der nicht ausgestiegen, verlassen Sie sich drauf. Und da liegt was falsch. Da ist eben die Annahme nicht da gewesen auf vielen Gebieten. Und das sollten wir uns überlegen. Und wie gerade wir Christen, wenn wir das verhüten wollen, wenn wir die Versager verhindern wollen, und wir geben doch hoffentlich keinen auf als Christen, dann nehmen wir den anderen an, wie er ist. Warum? Christus hat uns vorgemacht, was das heißt. Christus hat uns geliebt. ohne Rücksicht auf Verluste. Er hat uns geliebt, wie wir sind. Er hat nicht gesagt, weißt du, wenn du zur Freikirche gehörst, wenn du dich taufen lässt, wenn du das tust. Nein, er hat vorher vollkommen Ja zu uns gesagt. Verstehen Sie? Rückhaltlos. Er hat nicht gefragt, wer wir sind. Zum Schächer am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Die völlige Annahme. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Bedingungenstellung. Wir stellen dauernd Bedingungen. Ich kann dich nur lieben, wenn du gehorsam bist. Ich kann dich nur lieben, wenn du lieb bist. Ich kann dich nur richtig lieben, wenn du das rauchen lässt. Ich kann dich nur richtig lieben, wenn du deine Frisur endlich mal anständig machst. Ich kann dich nur lieben, wenn du in den Gottesdienst nicht mit Jeans gehst. Ach, und was wir gehabt haben in den vergangenen Jahren. Nebensächlichkeiten. Hier geht es um die Sache. Und das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Als letzten Punkt. Und wenn Sie nur diesen einen einzigen Gedanken mit nach Hause nehmen, den anderen annehmen, wie er ist, täuschen Sie keine Annahme vor, dann werden Sie zufrieden und glücklich sein und viele, viele Reibungspunkte, die der Jugendliche hat, wo er sich finden muss, Identifikationskrisen nennen wir das, Selbstfindungskrisen in der Zeit, wo er keinen hat, mit dem er sich jetzt auseinander dividieren kann, tauschen kann, da wird er unglücklich. Ich bedanke mich, dass Sie so lange zuhören.